Wir befinden uns immer noch am Kartentisch und stellen fest, dass nichts auf Erden, absolut nichts, dem Kartenspieler so unvorstellbar ist wie der freiwillige Verzicht auf sein Lieblingsspiel oder auf die ihm gewohnte Partie. Das Beharrungsvermögen, das er da entwickelt, kann auch durch noch so große, noch so ständige Verluste nicht erschüttert werden. Ein gelegentlich auftretender Katzenjammer vergeht, ein gelegentlich, zumal nach schweren Geldeinbußen, geäußerter Vorsatz, nie wieder spielen zu wollen, ist nicht ernst zu nehmen. Bestes Beispiel dafür, Poldi Singer, dessen ganzes Sinnen und Trachten dem Kartenspiel galt, der sein im Antiquitätenhandel mühsam erworbenes Geld ausschließlich ins Kartenspiel investierte und der es schlechterdings für unmöglich hielt, dass ein Mensch auf irgendetwas anderes als aufs Kartenspiel Wert legen könnte. »Habt ihr schon gehört, der Pollack macht eine Indienreise«, verlautete jemand am Kaffeehaustisch, und prompt erkundigte sich Poldi Singer, um was zu spielen, denn selbst eine Indienreise konnte in seinen Augen nur zum Zweck einer Kartenpartie unternommen werden. Poldi Singer spielte besonders gerne Poker, und Kenner dieses reizvollsten aller Hasardspiele, des einzigen, bei dem nicht unbedingt der Valeur des Blattes entscheidet, werden aus Erfahrung wissen, dass einer, der gerne Poker spielt, eben darum verlieren muss. Alfred Polgar hat die Roulette-Spieler in zwei Kategorien eingeteilt. Die einen spielen zum Vergnügen, die anderen, weil sie das Geld brauchen. Zwangsläufig, so Polgar, geht nach einiger Zeit die erste Kategorie in die zweite über. Mit den Pokerspielern verhält es sich ähnlich. Poldi Singer verlor. Er verlor ständig. Und da er nicht aufhören konnte, verlor er immer mehr, was seinen Mitspielern, die ja außerdem mit ihm befreundet waren, immer peinlicher wurde. Man versuchte, ihn gewinnen zu lassen, aber er verlor. Er verlor auch an jenem Abend, da die Partie in seiner Wohnung immer wieder verlängert wurde, um ihm eine Chance zu geben. Und er hatte am Ende, es kam erst in den frühen Morgenstunden, eine so hohe Summe verloren, dass die Gewinner, zu denen ausnahmsweise auch ich gehörte, sich vor Verlegenheit krümmten, als sie das Bargeld für die von ihnen angehäuften Jetons entgegennahmen. Niemand wusste etwas zu sagen oder zu tun. Niemand wollte sich als Erster mit dem gewonnenen Geld entfernen. Alle hockten schweigend um den Tisch herum. Bis Poldi Singer sich erhob, bleich und verwüstet stand er da. Seine Stimme zitterte. »Meine Freunde, ihr werdet gewiss verstehen, was ich jetzt sage, es ist genug. Ich schwöre, und ihr seid Zeugen, ich schwöre bei der Seligkeit meiner Eltern, dass ich nie wieder Poker spielen werde. Nie wieder im Leben«, wiederholte er mit dramatischer Betonung auf jedem Wort und schöpfte tiefen Atem. »Außer natürlich«, setzte er stockend hinzu, »wenn ich Hausherr bin und wenn das Zustandekommen einer Partie von meiner Mitwirkung abhängt, also wenn ich damit den Geboten der Gastfreundschaft folge. Abermals ein Atemholen, abermals eine kleine Pause, dann in jähem Entschluss, leise, aber deutlich hörbar und bei sonstigen Gelegenheiten.« Denn die Seligkeit seiner Eltern wollte Poldi Singer nicht aufs Spiel setzen. Ähnlich in der Struktur, nicht ganz so tragisch in der Exposition und von überragender Prägnanz in der Auflösung ist die Geschichte der Karlsbader Pokerpartie, die mir von einem der Teilnehmer berichtet wurde, von dem Wiener Pelzmagnaten Max Penizek. Die Karlsbader Pokerpartie fand in der Sommervilla des angesehenen Prager Rechtsanwalts Dr. Krasa statt und dürfte füglich als die Karlsbader Pokerpartie gelten, denn es gab ihrer mehrere, eine davon mit so namhaften Teilnehmern wie Franz Molnar und Max Ballenberg. Aber bei keiner anderen spielten so gute Spieler um so hohe Einsätze. Dr. Krasa, ich spreche aus eigener in Prag gesammelter Kibitz-Erfahrung, war ein ganz hervorragender Pokerspieler, diszipliniert, instinktsicher und von einem geradezu märchenhaften Einschätzungsvermögen für die Stärken und Schwächen seiner Gegner, denen er sich denn auch anhaltend überlegen zeigte. Die Partie begann immer schon am Nachmittag und dauerte bis weit über das in der Villa Krasa servierte Abendessen. Die drei oder vier Mitspieler pflegten vorher im Pub die Jause einzunehmen und erreichten von dort auf einem gesundheitsfördernden Spaziergang durch den Kaiserpark den Ort der Handlung, wo sie ein nahezu sicherer Geldverlust erwartete. Er war manchmal höher und manchmal weniger hoch, manchmal verloren sie alle und manchmal nur zwei oder drei, aber Dr. Krasser verlor niemals. Dr. Krasser gewann immer. Man sollte es nicht glauben, aber nach einiger Zeit wurde es den Verlierern zu dumm. Und als sie eines Sommernachmittags die Jacketts an den geschulterten Spazierstöcken befestigt, durch den sonnendurchfluteten Kaiserpark ihrer Opferstadt zustrebten, hielten sie auf einer waldartigen Lichtung plötzlich inne, sahen einander an und stellten fest, dass sie doch eigentlich Idioten wären, dem Dr. Krasser jeden Nachmittag ihr Geld abzuliefern, und kreuzten die Hände ineinander wie einst die Eidgenossen auf dem Rütli und verschworen sich feierlich, während der restlichen Wochen ihres Aufenthalts nicht mehr Poker zu spielen. Und in das weihevolle Schweigen hinein sagte Max Penizek: »Schon gar nicht bei schönem Wetter.« Es war der seltene Fall einer Bekräftigung, die den Schwur in Wahrheit rückgängig machte. Die Brüder Goltz, Verfasser vieler erfolgreicher und heute längst vergessener Lustspiele, waren nicht nur Brüder, sondern Zwillinge. Und nicht nur Zwillinge, sondern derart Eineige, dass sie einander tatsächlich wie ein Ei dem anderen glichen. Es war völlig unmöglich, sie voneinander zu unterscheiden, und sie taten auch noch alles, um dieses unverschämte Spiel der Natur mit arger List auf die Spitze zu treiben. Der eine war kurzsichtig, infolgedessen trugen beide Monokel. Der andere war schwerhörig, infolgedessen legten beide die Hand ans Ohr, wenn man mit ihnen sprach. Und sie waren immer bis ins kleinste Detail gleich gekleidet. An diesem Umstand versuchte ich einmal einzuhaken und fragte möglichst beiläufig den einen, welchen nur welchen, ob sie auch immer zur gleichen Zeit ihr Tagwerk begännen. Nein, wurde mir bedeutet, da legen oft Stunden dazwischen. Wie käme dann die völlige Gleichheit in der Kleidung zustande? Forschte ich weiter und hoffte, den Befragten damit zu der Antwort zu verleiten, dass er dann eben dem Arnold oder dem Emil entsprechende Anweisungen zurückließe, und da hätte ich endlich gewusst, mit welchem ich sprach. Aber die Antwort, die ich zu hören bekam, lautete: Wer früher aufsteht, legt dem Bruder heraus, was er anziehen soll. Und da wusste ich wieder nichts. So war es ja auch beabsichtigt. Überflüssig zu sagen, dass sich um die Brüder Goltz zahllose Anekdoten ranken, manche echt, manche erfunden und alle auf ihre nicht unterscheidbare Zwillingshaftigkeit bezogen, der sie einen guten Teil ihrer Popularität verdankten. In Bad Ischl, der klassischen österreichischen Sommerfrische, waren sie fast so populär wie der Kaiser Franz Josef, auf den ja Ischls einzigartiger Rang unter den österreichischen Sommerfrischen zurückgeht. Einer Anekdote zufolge hätte der Kaiser gelegentlich eines Morgenspaziergangs auf der Esplanade die Brüder Goltz leutselig ins Gespräch gezogen, und unter den Vorübergehenden sei flüsternd die Frage entstanden: Wer ist der alte Offizier, der dort mit den Brüdern Goltz steht? Wo die Brüder Goltz in Wien ihre Tarockpartie hatten, weiß ich nicht. Selbstverständlich hatten Kartenspieler, die etwas auf sich hielten, ihre Partie an einem bestimmten Ort und nirgends sonst. In Ischl war es kein richtiges Kaffeehaus, sondern die berühmte Konditorei Zauner. Dort im Hinterzimmer pflegten die Brüder Goltz immer am Nachmittag des Tarocks mit wechselnden Partnern, meistens Angehörigen der Operettenbranche, die in Bad Ischl, dem kaiserlichen Hof nacheifernd, ihre traditionelle Sommerresidenz aufgeschlagen hatte, wovon die als Museum eingerichtete Leha-Villa und der Oskar-Strauss-Quai noch heute Zeugnis ablegen. Zu den Usancen der Operettenbranche gehörte der Ehrgeiz ihrer kommerziellen Lenker, sich mit möglichst hohen Aufführungsziffern zu brüsten, bei deren Errechnung es nicht gerade pedantisch zuging. Besonders Hubert Marischka, Direktor und Star des altehrwürdigen Theaters an der Wien, stand diesbezüglich im Ruf einer gewissen Großzügigkeit. Daraus erklärt sich die Bemerkung des einen der Brüder Goltz, oder war es der andere, als die Endabrechnung einer Tarockpartie 189 Punkte zu seinen Gunsten ergab. »Bei Marischka sind das 200«, sagte er. Auf ihn oder seinen Bruder geht auch ein Ausspruch zurück, der nachmals anderen Spielern zugeschrieben oder von ihnen usurpiert und als urheberrechtlich nicht geschütztes Allgemeingut behandelt wurde. Er stammt aber von ihm oder seinem Bruder und erfolgte nach misstrauischer Kontrolle einer Abrechnungssumme, die unter großen Schwierigkeiten, gestützt auf viele Vergewisserungen und vergleichende Angaben der Partner, endlich fixiert worden war. Daraufhin also nahm der eine der beiden Brüder Golds die mit wirren Zahlenkolonnen bedeckte Schreibtafel an sich, rechnete das Ganze noch einmal durch und verkündete, oder wie es in den klassischen Homer-Übersetzungen heißt, und sprach die geflügelten Worte: »Meine Herren, es stimmt. Da muss sich jemand geirrt haben.« Auch sonst gab es bei den Ischler Verrechnungen häufig, Komplikationen, die von den Spielern, wie wir zu ihrer Ehre annehmen wollen, spaßeshalber, durch Zerstreutheit, irrige Angaben der von ihnen erzielten Punkte und ähnlich unlautere Manöver noch gesteigert wurden. Sei es aus purem Übermut, sei es, weil man sich davon einen umfassenden Überblick über das Auf und Ab von Gewinn und Verlust erhoffte, sei es, weil die vielfach wechselnden Partner der einzig stabilen Brüder Golds dieses System bevorzugten. Eines Tages wurde beschlossen, die am Ende jeder Partie errechneten Summen nicht sofort auszuzahlen, sondern sie in einer von den Brüdern Golds zu führenden Buchhaltung aufzuzeichnen und nach Ablauf einer bestimmten Frist eine Generalabrechnung vorzunehmen. Die Folgen waren verheerend. Binnen kurzem entartete die als einfach gedachte Buchhaltung nicht bloß zur doppelten, sondern zu einer drei- und vierfachen. Gewinne wurden von einem Spieler an den anderen zediert und gegen einen vorangegangenen Verlust angerechnet. Verluste wurden übertragen und durch einen Gewinn von dritter Seite ausgeglichen. Eine vierte schaltete sich mit einem vom vorletzten Mal übrig gebliebenen Restbetrag ein. Es ging kreuz und quer und derart durcheinander, dass ein Bruder Golds, nachdem er die Gewinn- und Verlustsummen der soeben abgeschlossenen Partie verbucht hatte, einen längeren Blick über die angesammelten Ziffernkolonnen schweifen ließ und sich mit folgenden Worten an Oskar Strauß wandte: »Oskar, gib dem Beda 17 Schilling, dann ist der Leopoldi dem Grünwald nichts mehr schuldig.« Von diesem Tag an wurde wieder nach jeder Partie bar ausbezahlt. Die Prager Hierarchie. Es läge nahe, das Kapitel Prag gleich mit dem Prager Tagblatt zu beginnen, wenn ich auf diesen zwanglos zu bewerkstelligenden Anfang dennoch verzichte, so deshalb, weil das Prager Tagblatt die Gloriole all meiner mit Prag verbundenen Erinnerungen und Erfahrungen, den Gipfel meines ganzen in Prag verbrachten Lebensabschnitts darstellt, und am Gipfel kann man nicht gut anfangen. Nicht einmal dann, ja, dann erst recht nicht, wenn er sich auch in manch einer anderen Hinsicht als solcher präsentiert, und wahrlich nicht nur mir. Für jenes Prag, das ich hier im Auge habe, für jenes seltsame Rassen- und Kulturkonglomerat, dessen deutsch-jüdisches Überbleibsel aus den Zeiten der Monarchie sich immer noch darauf berufen durfte, eine von Namen wie Kafka, Rilke, Werfel, Brod und Meyrink getragene Literatur hervorgebracht zu haben, über eines der traditionsreichsten deutschen Theater zu verfügen und wohl auch auf wirtschaftlich-finanziellem Gebiet eine unverhältnismäßig bedeutende Rolle zu spielen, für dieses Prag war das Prager Tagblatt so repräsentativ, dass es füglich selbst zu den Gipfelpunkten gerechnet werden darf, die es repräsentierte. Indessen möchte ich doch lieber von einem der anderen und nicht minder füglichen Anhaltspunkte ausgehen, die sich bereits früher angeboten haben. Ich denke da vor allem an Frau Löwenthal, Prags prominente Gastgeberin, die schon im kulinarischen Zwischenspiel ruhmbegrenzt aufgetreten ist und mir schon dort Gelegenheit gab, auf die für Prag so überaus kennzeichnende Wechselbeziehung zwischen erstrangiger Küche und erstrangiger gesellschaftlicher Position hinzuweisen, auf die hierarchische Strenge, mit der die Prager Gesellschaft eingeteilt wurde oder sich selbst einteilte, denn außerhalb ihrer hatte das alles keine Geltung und innerhalb hielt sie sich für so unanfechtbar gut, dass sie den andernorts üblichen Begriff der guten Gesellschaft erst gar nicht akzeptierte und es bei bloßer Gesellschaft bewenden ließ. Der Chronist bleibt auf beispielhafte Anekdoten angewiesen, was ja a priori in seiner Absicht lag, hält er doch Anekdoten seit jeher für schlüssiger und aufschlussreicher als langatmige Analysen. So ließe sich für die prekär ausgewogene Hierarchie, die beispielsweise im Bankwesen herrschte, kein besserer Beleg finden als jenes Gespräch, das aus dem Café Savarin am Graben berichtet wird, wo sich alltäglich nach dem Mittagessen, um das Erscheinen der Abendzeitung mit den Schlusskursen der Börse und den letzten Wirtschaftsnachrichten abzuwarten, die Prager Finanzgewaltigen zusammenfanden, die Präsidenten, Generaldirektoren und Prokuristen der großen Bankhäuser, nur der großen, denn die bescheideneren Privatbankiers, mochten sie sich noch so noblen und soliden Rufs erfreuen, hatten zu diesen Zusammenkünften keinen Zutritt und würden auf Befragen zweifellos erklärt haben, dass sie ihn gar nicht suchten. Dort also, im Café Savarin, äußerte eines Nachmittags, während er seine Zigarre in Brand setzte, der als Aktienfachmann geltende Generaldirektor Winternitz von der Länderbank die nachlässig gemurmelten Worte: »Triefeiler wird man abstoßen müssen, bevor sie fallen.« »Woher wissen Sie das?« fragte ebenso beiläufig und kaum von der Zeitungslektüre aufblickend Herr Fanto, Prokurist der Merkurbank, wobei er zweifellos erwartete, dass die Information seines Kollegen aus Spitzenregionen käme und nicht etwa aus einem privaten Kleinbetrieb. »Der Popper von Selig hat's mir gesagt«, antwortete Winternitz. Da nun das Bankgeschäft Selig tatsächlich zu jenen zählte, die von den Großen zwar als durchaus honorig angesehen wurden, dies jedoch über die Achsel, löste Winternitzens Antwort einige Überraschung aus. Es war Generaldirektor Hecht von der Unionbank, der ihr Ausdruck verlieh. »Was ist los?« fragte er indigniert. »Selig hat auch schon einen Popper?« Natürlich bedeutete Popper in diesem Zusammenhang keine Person, sondern die Chiffre für einen Aktionsradius, der einem Unternehmen von der geringen Bedeutung des Seligschen nicht zustand. Nach Herrn Hechts Auffassung hatte ein Bankgeschäft dieses Ranges offenbar nur aus dem Bankier zu bestehen. Um eine konkrete Namensangelegenheit ging es im Fall des ehrgeizigen Bankbeamten Nelkenblum, der seinen Namen geändert haben wollte, wie das in jenen Jahren von den Inhabern ausgefallener oder komisch klingender und obendrein deklariert jüdischer Familiennamen häufig gewünscht wurde, meistens als Vorbereitung zur Taufe. Herr Nelkenblum reichte also ein Gesuch um Namensänderung ein und wurde von der zuständigen Behörde aufgefordert, eine ausreichende Begründung für seinen Wunsch beizubringen. Der Name Nelkenblum sei ihm in seiner Berufskarriere hinderlich, brachte Herr Nelkenblum bei. Das müssten seine Arbeitgeber bestätigen, antwortete die Behörde. Herr Nelkenblum begab sich also zu seinen Arbeitgebern in die Direktion der Prager Commerzbank, trug ihnen sein Anliegen vor und verließ das Direktionszimmer mit einem Dokument des folgenden Wortlauts: »Auf Wunsch von Herrn Bernhard Nelkenblum bestätigen wir gerne die Notwendigkeit der von ihm angestrebten Namensänderung, da sich der Name Nelkenblum auf sein berufliches Fortkommen nachteilig auswirken könnte. Gezeichnet Veilchenfeld, Generaldirektor, Rosenblatt, Prokurist.« An der Spitze der Prager Geldhierarchie stand unumstritten die Familie Plesnik. Sie hieß in Wahrheit anders, aber da es nicht nur eine sehr reiche, sondern auch sehr empfindliche Familie war, möchte ich mit ihrem nach Übersee emigrierten Nachkommen um keinen Preis, den ich im Ernstfall nicht bezahlen könnte, in Konflikt geraten. Wer weiß, vielleicht nehmen Sie Anstoß an einer der Anekdoten, die sich um Ihren Namen ranken, um Ihren fast schon legendären Reichtum, der auf einem der großen Prager Bankhäuser und auf einem führenden Anteil an der Kohlenindustrie des Landes beruhte. Er wurde ihnen nicht geneidet, im Gegenteil, man war in Prag eher stolz auf die Plesniks, ähnlich wie in Frankfurt auf die Rothschilds, Man gönnte ihnen das Geld und man gönnte ihnen, aber da wird wohl am besten eine Anekdote herhalten. Sie spielt gleich vielen anderen informativen Prager Geschichten auf dem Graben, beim sonntäglichen Mittagskorso, zwischen einem alteingesessenen Prager und seinem von auswärts zu Besuch gekommenen Freund, den er über die ihnen begegnenden Persönlichkeiten, wie über alles sonst noch Wissenswerte, ins Bild setzt. Plötzlich bleibt er stehen und deutet auf die gegenüberliegende Straßenseite. Schau, dort drüben gehen die beiden Plesnik-Töchter. Alteingesessen wie er ist, weiß er natürlich über die konkurrenzlose Hässlichkeit der beiden Erbinnen Bescheid. Der Fremdling weiß es nicht, will sich die unverhoffte Chance, zwei derart millionenschwere Mädchen aus der Nähe zu sehen, nicht entgehen lassen, eilt hinüber, umkreist die gemächlich dahinpromenierenden in diskreter Distanz, kehrt zu seinem Freund zurück und sagt nur drei Worte: Gott ist gerecht. Es gab auch einen Sohn und Stammhalter Plesnik, nennen wir ihn. Tommy war ein verschlossenes, übellauniges Kind, tat seine kargen Äußerungen im Singsang des klassischen Prager Deutsch und mied schon frühzeitig jeglichen Umlaut wie die Pest. Ständig von Gouvernante, Miss, Hauslehrer und sonstigem Personal umhegt und umsorgt, wusste er sich mit einer bemerkenswert zweischneidigen Taktik gegen die permanente Betreuung zu behaupten. Er nahm sie mit allen herkömmlichen Formeln der Fügsamkeit hin und tat hinter dieser Tarnung umso unnachgiebiger, was ihm gefiel. Auf einer Kinderjause, hemmungslos seiner Fresslust frönend und Torte um Torte verschlingend, besann er sich mittendrin auf die Rechenschaft, die er seiner Gouvernante, sie saß mit den anderen erwachsenen Begleitpersonen im Nebenzimmer, schuldig war, und rief ihr durch die offene Türe zu: »Fräulein, bis in einer kleinen Weile werde ich brechen.« Nach diesem Aviso, das die pragerisch verkürzte Form von »erbrechen« anwandte, mampfte er weiter. Ein Ferienaufenthalt an einem Salzkammersee muss bekanntlich zum Baden benutzt werden, und diesmal war es die Miss, die ihn zu diesem Zweck ins Strandbad geleitete. Der widerstrebende Tommy, der so kälteempfindlich war, dass er sogar im Sommer Ohrenschützer trug, beugte sich nieder, pritschelte ein paar Mal lustlos mit den Fingern in der klaren Flut, richtete sich wieder auf und entschied unter folgsam spekulativer Verwendung der englischen Sprache, ohne deshalb den Prager Akzent zu vernachlässigen: »Match too cold for a child.« Mit dem vorhin erwähnten Gebrauch der Kurzform »brechen« bekundete Klein Tommy eine frühzeitige Beherrschung der pragerischen Terminologie, die sich auch sonst in allerlei Verknappungen und Verschlüsselungen gefiel und dem Uneingeweihten nicht ohne weiteres verständlich war. Eine Dame der Prager Gesellschaft, nach ihrer Beziehung zu einer anderen befragt, antwortete, um so recht zu verdeutlichen, dass die andere als Verkehr für sie nicht in Betracht käme: »Mit der grieß ich mich nicht.« Die grammatikalische Verstümmelung dieses Satzes ist nicht unbedingt zu verurteilen. Sie entsteht erst durch die Singularisierung der einwandfreien Pluralform »Wir grüßen einander nicht«, die jedoch am Tatbestand weit vorbeigegangen wäre und ihm die Basis einer nicht gegebenen Gleichwertigkeit unterschoben hätte. Die Befragte wollte ja klarstellen, dass sie es sei, die der anderen nicht nur den Gruß verweigert, sondern obendrein keinen Wert darauf legt, dass jene sie grüßt. Wie hätte sie das ausdrücken sollen? Etwa durch ein farbloses »Ich stehe mit ihr nicht auf Grußfuß«? Auch das wäre unzureichend gewesen. Die zitierte Wendung ist zwar grammatikalisch falsch, aber gesellschaftlich richtig. Gegrüßt bzw. nicht gegrüßt wurde in erster Linie am Graben, einer der Hauptverkehrsadern der Stadt, rechtwinklig zum repräsentativ tschechischen Wenzelsplatz gelegen und Mittelpunkt des deutschen Gesellschaftslebens. Am Graben befanden sich die bevorzugten Geschäftsläden, Kaffeehäuser und Restaurants, die führende deutsche Buchhandlung, das altrenommierte Hotel Blauer Stern, das deutsche Haus und die übrigen Wahrzeichen einer heute bis in die Wurzeln ausgerotteten Existenzform. Und am Graben fand allsonntäglich in den späten Vormittagsstunden der Korso statt, auf dem Grüßen und Nichtgrüßen kultiviert wurde, wobei die im ersten Fall geübten Nuancen größte Bedeutung hatten. Wie tief der Grüßende den Hut zog und in welcher Entfernung er zum Gruß ansetzte, war für das Verhältnis zwischen ihm und dem Gegrüßten ebenso aufschlussreich wie für dessen gesellschaftliche Position. Er seinerseits, der Gegrüßte, bekundete durch die Promptheit und Freundlichkeit der Erwiderung, in welchem Ausmaß ihm der Gruß willkommen war. Nicht selten bahnte sich auf solche Weise ein Rapprochement oder eine Abkühlung an. Nicht selten geschah es, dass auf dem Grabenkorso geschäftliche, persönliche und sogar zwischengeschlechtliche Beziehungen entstanden oder zu Bruch gingen, wie denn überhaupt das Ende dieser segensreichen Institution, deren ungezwungene Ergiebigkeit in mancher Hinsicht sogar die des Kaffeehauses übertraf, innig betrauert werden muss. Der Korso hatte bis in die 30er Jahre bestanden, nicht nur am Graben zu Prag, auch auf der Wiener Ringstraße und am Budapester Donauquai und auf dem Hauptplatz noch der kleinsten Provinzstadt, die sich damit eines funktionierenden Gesellschaftslebens vergewisserte. Selbst als flüchtiger Besucher fand man sich zur persönlichen Teilnahme gehalten, wurde während des Auf- und Abschlenderns vom jeweiligen Gastgeber über die Interna der jeweiligen Siedlung unterrichtet und konstatierte zu seiner wie zur eigenen Freude, dass Aussig oder Budweis oder Pardubitz über eine erstaunliche Anzahl hübscher Mädchen verfügte. Erst bei längerem Aufenthalt kam man dahinter, dass es immer dieselben waren und ihrer höchstens drei.